Die Radio Wissen. Update.
The announcement is clearly politically motivated.
Ganz klar politisch motiviert, so bezeichnet ein Sprecher der EU-Kommission die Sanktionen, die Russland heute gegen die europäischen Staaten verhängt hat. Kein Fleisch, keine Milch und kein Gemüse aus der EU darf mehr nach Russland eingeführt werden. Das ist ein Thema im Update heute. Ich bin Stefanie Gewert.
Update.
Die russische Regierung hat es angekündigt. Jetzt hat sie tatsächlich reagiert auf die Sanktionen aus dem Westen. In den nächsten 12 Monaten dürfen viele Agrarprodukte aus Europa nicht mehr nach Russland importiert werden. Auf der roten Liste Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst und Milch. Das Verbot gilt auch für die USA, Kanada und Norwegen. Deutsche Politiker reagierten gelassen auf das Embargo aus Russland. Michael Fuchs von der CDU sagte dem Fernsehsender NTV, die deutsche Wirtschaft werde die Sanktionen zwar zu spüren bekommen.
Aber das ist nicht so dramatisch, dass die deutsche Wirtschaft daran wirklich in Schwäche kommen würde, dass man von einem Abschwung sprechen kann. Das halte ich für deutlich verfrüht. Wir werden in diesem Jahr ein Wachstum haben, was irgendwo in der Größenordnung zwischen 1,8 und 2% liegt. Also ich halte nichts davon, dass wir jetzt zu sehr in Pessimismus machen.
Nicht ganz so entspannt war die Antwort der Europäischen Union auf das Verbot. Die EU-Kommission bedauerte den Schritt und sie behielt sich vor, neue Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
We reserve the right to take action as appropriate.
Viele EU-Politiker sind besorgt, dass der Konflikt mit Russland jetzt außer Kontrolle gerät. So warnte Gernot Erler, Russland-Beauftragter der Bundesregierung, im ZDF vor einem langen Handelsstreit.
Es hat genug Warnungen gegeben, auch ich habe mich daran beteiligt, dass selbstverständlich, wenn man Sanktionen im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich beschließt und das ja inzwischen passiert, die Gefahr einer Eskalation, einer Spirale entsteht, dass wechselseitig, dass sich das hochschaukelt.
Das Importverbot soll eigentlich die westlichen Industrienationen treffen und deren Wirtschaft schaden, aber sie bestrafen auch die russischen Konsumenten. Warum, erklärt ARD-Korrespondentin Gesine Dornblüt.
Im russischen Handel sind etwa ein Viertel der Lebensmittel Importprodukte. Besonders Käse kommt aus dem Ausland, 50% ungefähr, Schweinefleisch 35%, Rindfleisch 60%. Also das dürfte schwerfallen, das kurzfristig zu ersetzen. Es gibt viele andere Beispiele und deshalb warnen Experten jetzt auch vor Preissteigerungen. Die Inflation liegt schon jetzt in Russland bei mehr als 7% und im Netz, in den sozialen Netzwerken wird deshalb auch gelästert. Der Westen habe Sanktionen gegen Oligarchen eingeführt, Russland hingegen Sanktionen gegen das eigene Volk.
Abgesehen von dem Lebensmittelboykott hat Russland weitere Schritte angekündigt. Regierungschef Dmitri Medvedev drohte damit, westlichen Airlines zu verbieten, über russisches Territorium zu fliegen. Darüber ist auch noch nicht endgültig entschieden. Klar ist aber, auch das kann als Retourkutsche vor allem gegen die USA gewertet werden, dass Whistleblower Edward Snowden weiter in Russland bleiben darf. Die Behörden haben dem ehemaligen US-Geheimdienstler eine Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt für weitere 3 Jahre. Vor einer Woche war Snowdens Asyl in Russland abgelaufen. Er hatte Verlängerung beantragt, weil er sich offenbar wohlfühlt in Moskau.
Ich bin hier in Russland viel zufriedener, als wenn ich mich einem unfairen Prozess stellen müsste, in dem ich mich bei meiner Verteidigung nicht einmal darauf berufen könnte, im öffentlichen Interesse gehandelt zu haben. Wir haben die amerikanische Regierung immer wieder um ein faires Verfahren gebeten, aber das wurde abgelehnt. Ich schätze mich sehr glücklich, Asyl bekommen zu haben.
Snowden hatte vor gut einem Jahr die Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA öffentlich gemacht. In den USA droht ihm deswegen ein Prozess wegen Geheimnisverrats.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Das russische Importverbot für Lebensmittel aus der EU wird auch im Netz intensiv diskutiert. Andreas Musiol schreibt dazu bei Facebook: Hat tatsächlich irgendjemand geglaubt, dass Putin sich mit Blumen und Pralinen für die Sanktionen bedanken würde? Er wird sich andere Lieferanten suchen. Schon mal darüber nachgedacht, dass die außerordentlich guten Wirtschaftsbeziehungen, die in den vergangenen Jahren zwischen Deutschland und Russland entstanden waren, den USA ein dicker Dorn im Auge sind? Und Jürgen Pfälzer kommentiert: Wie nennt man das? Selbstkasteiung? Damit trifft Putin nur sein eigenes Volk. Mehr fällt ihm dazu nicht ein, sieht irgendwie hilflos aus. Lass doch endlich diese Kinder rein. Kurt Niederhäuser twittert über die möglichen Folgen der Auseinandersetzung mit dem Westen. Irgendwann wird den Russen aufgehen, dass sie durch die Putin-Krise kleiner geworden sind, nicht größer. Im Tweet von Florian Willershausen heißt es: Wenn ich Putin wäre, hätte ich Flugzeugüberflug verboten statt Lebensmittel. Letzteres spüren nämlich die Russen. Twitter-User Mahatma Pech macht sich vor allem um einen Sorgen. Wie soll sich Edward Snowden 3 Jahre lang in Russland vernünftig ernähren, wenn die keine Lebensmittel mehr von uns importieren?
Was sonst noch wichtig war?
In der Ukraine hat die Regierung eine Waffenruhe für die Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs ausgesetzt. Die Unterbrechung soll so lange gelten, bis die internationalen Ermittler wieder dorthin wollen. Wegen der Kämpfe in der Region ist es für die Experten aber zurzeit zu unsicher, um weiter zu ermitteln. Trotz der Waffenruhe am Absturzort gab es in der Region immer wieder Kämpfe zwischen Separatisten und der ukrainischen Armee. Auch heute sind bei Angriffen auf die Separatisten-Hochburg Donetsk mehrere Zivilisten getötet worden. In Kambodscha ist ein historisches Urteil gefallen. Ein Völkermordtribunal hat 2 frühere Anführer der Roten Khmer schuldig gesprochen, 35 Jahre nach dem Ende des Terrorregimes. Der Gerichtssprecher des Völkermordtribunals dazu:
Es ist das erste Mal, dass wirklich verantwortliche Führungskader, die damals das Morden angeordnet haben, verurteilt worden sind. Damit ist ein historischer Fakt auch juristisch belegt.
Angeklagt waren die beiden ranghöchsten noch lebenden Mitglieder der Führung, der ehemalige Staatspräsident und der frühere Propagandachef. Beide wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, auch wenn sie über 80 Jahre alt sind. Die Kommunisten der Roten Khmer wollten in den 70er Jahren in Kambodscha einen Bauernstaat errichten. Dabei verfolgten sie vermeintliche politische Gegner. Zwischen 1975 und 1979 kamen fast 2 Millionen Menschen durch Folter, Mord, Zwangsarbeit und Hungersnöte um. Das war ein Viertel der damaligen Bevölkerung Kambodschas. Im Nordirak haben die Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat weitere Orte eingenommen. Darunter auch die Stadt Taqaif, in der hauptsächlich Christen wohnen. Damit stehen die Terrorkämpfer jetzt etwa 100 Kilometer vor der Hauptstadt Bagdad und drohen, sie einzunehmen. Wegen der Terrorgefahr fordert Frankreich jetzt eine Dringlichkeitssitzung im UNO-Sicherheitsrat. Und die irakische Führung hat heute wieder eine Frist verstreichen lassen, um die Wahl eines neuen Regierungschefs voranzubringen.
Was noch wichtig wird:
Solchen Experten treffen sich gerade in Genf, um über Notfallpläne nach dem Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika zu beraten. Morgen stellt die Weltgesundheitsorganisation als Veranstalter die Ergebnisse vor. Nach Angaben der WHO sind bis Ende Juli mehr als 900 Ebola-Patienten gestorben. Auch Nigeria, das Land mit den meisten Einwohnern in Afrika, hat mittlerweile mehrere Fälle gemeldet. Gegen das Virus gibt es bisher keine Medikamente. Letzter Verhandlungstag im Prozess gegen Sprintstar Oscar Pistorius. Sein Anwalt wird morgen das Schlussplädoyer halten. Er plädiert auf nicht schuldig. Pistorius habe seine Freundin nicht vorsätzlich, sondern aus Versehen erschossen, weil er glaubte, sie sei ein Einbrecher. Nach Meinung von Prozessbeobachterin Kelly Phelps hat die Verteidigung von Pistorius diese Sicht glaubwürdig dargestellt.
Die Verteidigung ist außerdem den ganzen Prozess über konsequent bei ihrer Darstellung geblieben. Und anders als die Staatsanwaltschaft muss sie nichts beweisen. Es reicht, wenn sie begründete Zweifel an der Anklage weckt.
Sollte Pistorius verurteilt werden, muss er mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Das Urteil will das Gericht bis Ende des Monats verkünden.
Und sonst in der Welt?
In Indien werden jedes Jahr etwa 26 Millionen Kinder geboren. Dagegen wirkt die Zahl 100.000 ziemlich klein. Es ist aber eine erschütternde Zahl, denn in Indien verschwinden etwa 100.000 Kinder pro Jahr. Und fast die Hälfte davon taucht nie wieder auf. Diese Zahlen hat das indische Innenministerium herausgegeben und damit eingestanden, dass sich in diesem Bereich nichts geändert hat. Schon mehrfach hatte das oberste Gericht Indiens die Regierung gerügt und verlangt, Kinder besser zu schützen. Die Zeitung Times of India berichtet, dass viele der Kinder entführt werden von professionellen Banden. Sie zwingen sie dann zu betteln oder sich zu prostituieren. Es gibt auch Berichte, dass Kinder verschleppt werden, um ihnen Organe zu entnehmen. Auffällig an den Zahlen der Regierung ist, dass mehr Mädchen als Jungen verschwinden, obwohl sonst deutlich mehr Jungen geboren werden. Ist es ein Verstoß gegen die Menschenrechte, wenn Fußballer nicht auf Rasen spielen sollen, sondern auf Kunstrasen? So sehen das zumindest Profifußballerinnen aus mehreren Ländern. Sie haben sich beim Weltverband FIFA und beim kanadischen Fußballverband beschwert. Es geht um die nächste Weltmeisterschaft der Frauen. Die findet nächstes Jahr in Kanada statt und in einigen Stadien sollen dann auf Kunstrasen gespielt werden. Die Fußballerinnen finden das diskriminierend, weil bei Weltmeisterschaften der Männer sonst immer auf natürlichem Rasen gespielt wird. Kunstrasen gilt bei vielen Experten als riskant. Die Gefahr, hängen zu bleiben und sich zu verletzen, sei höher. Außerdem kann es beim Drüberrutschen Abschürfungen geben. Unter den Spielerinnen, die sich beschweren, ist auch die deutsche Weltklasse-Torhüterin Nadine Angerer. Sie und die anderen drohen mit einer Klage, falls die Veranstalter der WM in Kanada ihre Rasenpläne nicht ändern. Im Südsudan fühlen sich inzwischen nicht mehr nur die Einheimischen unsicher, sondern auch Entwicklungshelfer. Die UNO hat 220 ihrer Mitarbeiter abgezogen. Ein Sprecher sagte, die Helfer seien im Südsudan in Gefahr. Im Nordosten des Landes waren diese Woche 6 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet worden, offenbar von einer regionalen Gruppe von Kämpfern. Seit 9 Monaten herrscht im Südsudan Bürgerkrieg. Mehrere Politiker kämpfen mit ihren Volksgruppen gegeneinander um die Macht. Inzwischen hungern Hunderttausende Menschen. Der UNO-Sicherheitsrat hat die Hungersnot im Südsudan als die schlimmste der Welt bezeichnet.
Wissensnachrichten.
In Westafrika greift die Ebola-Epidemie um sich. Immer mehr Menschen stecken sich mit dem Virus an. Laut Weltgesundheitsorganisation sind inzwischen über 900 Menschen an dem Fieber gestorben. Bisher gibt es aber noch kein wirksames Medikament oder etwa einen Impfstoff gegen Ebola. Woran das liegt, darüber spreche ich jetzt mit Wiebke Lehnhoff aus unserer Wissensnachrichten-Redaktion. Wiebke, Ebola ist ja in den 70ern entdeckt worden. Hätte man eigentlicher Zeit gehabt, einen Impfstoff dagegen zu entwickeln?
Das stimmt. Aber bisher war immer nur eine relativ kleine Gruppe von Menschen in Afrika betroffen, also in mehr oder weniger armen Entwicklungsländern, die kein hohes Gesundheitsbudget haben. Und dann tritt die Krankheit ja auch nur sporadisch in Epidemien auf und nicht durchgängig, wie zum Beispiel bei Malaria. Deshalb war die Forschung an einem Impfstoff für Pharmafirmen ganz einfach nicht gewinnbringend genug.
Jetzt gibt es aber Hersteller, die an genau so etwas arbeiten.
Genau, da forschen vor allem kleine Biotech-Firmen und Universitäten. Und die sind alle noch nicht so weit mit ihren Medikamenten oder Impfstoffen, dass die sofort eingesetzt werden könnten. Manche haben zum Beispiel erst an Tieren getestet und nicht an Menschen.
Aber sollte man in diesem akuten Fall mit der Ebola-Epidemie jetzt nicht trotzdem solche unfertig erforschten Medikamente den Menschen geben? Die sterben ja dort massenweise. Und man könnte es wenigstens versuchen, denen zu helfen.
Das finden auch einige führende Ebola-Experten. Und die haben von der Weltgesundheitsorganisation WHO gefordert, dass die eine Ausnahme machen soll und noch nicht ausgetestete Impfstoffe und Medikamente zulassen soll, damit sich die Epidemie nicht noch weiter ausbreiten kann. Darüber soll dann nächste Woche ein Rat von Ethikmedizinern beraten.
Kommen wir mal zu einem etwas schöneren Thema, Schmetterlinge. Die gibt es ja in allen erdenklichen schillernden Farben. Aber wie solche Farbeffekte entstehen, darüber war bisher nur wenig bekannt. Jetzt haben Forscher der Yale-Universität aus den USA das genauer erforscht. Was haben die herausgefunden?
Also die Evolutionsbiologen aus Yale haben festgestellt, dass es sehr schnell geht, dass aus braunen Schmetterlingen violette Schmetterlinge werden. Das haben sie nämlich bei einer künstlichen Selektion geschafft. Da haben sie Schmetterlinge genommen, die auf der Flügeloberseite braun gefärbt waren. Und dann haben sie die weitergezüchtet und einfach aus jeder Generation die Exemplare miteinander gekreuzt, die das Licht stärker in den Wellenlängen von violett reflektiert haben. Das hat nur 6 Generationen gedauert und dann waren sie von braun bei violett angekommen. Anders gesagt, weniger als ein Jahr hat es gedauert.
Das ist tatsächlich ziemlich schnell. Wie entsteht da jetzt genau die Farbe auf den Schmetterlingsflügeln?
Die entsteht in diesem Fall durch Lichtreflexionen und die bezeichnet man als physikalische oder strukturelle Farben, im Gegensatz zu den chemischen Farben, die durch Pigmente entstehen. Und diese Lichtreflexionen entstehen, weil die Flügel der Schmetterlinge Lamellenstrukturen haben. Das heißt, die sehen auf den ersten Blick aus wie winzige Fischschuppen oder winzige Federn, die neben und übereinander geschichtet sind. Und diese Lamellen, die brechen und streuen dann das Licht. Die Flügelfarbe hat sich dabei dann immer weiter von braun zu violett geändert, je dicker die Beschichtung der Lamellen geworden ist.
Und von der Farbe violett zu einem saftigen Grün, so sieht ja idealerweise der Rasen vorm Haus aus. Allerdings nicht unbedingt in Kalifornien, denn der US-Bundesstaat leidet seit 3 Jahren jetzt unter einer Dürre. Deshalb greifen einige Kalifornier zu einem ganz bestimmten Trick. Wie machen die das?
Ja, die greifen einfach zu Farbe. Es ist nämlich schon länger in vielen Gegenden verboten, die Vorgärten zu bewässern wegen der Dürre. Und deshalb gibt es inzwischen Firmen, die künstliches Grün anbieten. Und das Geschäft brummt. Im Schnitt kostet es umgerechnet so 130 Euro einen durchschnittlichen Vorgarten einfärben zu lassen. Und wer das nicht zahlen kann oder will, der hält es einfach nach dem Motto, Gold ist das neue Grün.
Das ist auch unser Motto hier bei D-Radio Wissen. Danke, Wiebke Lehnhoff aus der Wissensnachrichtenredaktion.
Wetter.
Über Deutschland sind gerade viele Wolken unterwegs. Besonders im Nordosten gibt es deswegen viel Regen und teilweise heftige Gewitter. Sonne gibt es heute Abend länger mal im Südwesten. Dafür wird es dann aber morgen insgesamt besser. Meist trocken und sonnig und bis zu 28 Grad warm.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.